Die Stahlindustrie im Ruhrgebiet steckt in einer tiefen Krise. Nicht zum ersten Mal.
Wir leben in einem freien Land. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Clique, eine kleine Mafia mit den Menschen in diesem Lande macht, was sie will. Vor einer Woche waren wir noch alleine. Vor ein paar Tagen war die ganze Belegschaft da. Heute ist es die Stadt Duisburg und morgen wird es das ganze Revier sein. Das Buch der Geschichte ist jetzt aufgeschlagen und jetzt liegt es an euch, hier mal ein paar neue Seiten zu schreiben. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt und wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt.
So klang das, als die Krupp-Manager im Jahr 1987 beschlossen haben, das Stahlwerk in Duisburg-Rheinhausen mit seinerzeit 6.000 Beschäftigten zu schließen. Es wurde der längste Arbeitskampf der deutschen Geschichte. 160 Tage wurde damals gestreikt.
Und damit ist der Kampf um Rheinhausen auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte. Aber auch heute allgegenwärtig in den Köpfen vieler ThyssenKrupp-Beschäftigter. Wenn ich mich gerade in diesen Wochen mit Leuten aus dem Konzern unterhalte, höre ich auch immer wieder die Frage, wiederholt sich jetzt Rheinhausen? Rheinhausen, das ist so die Chiffre für einen ganz, ganz harten Arbeitskampf.
Heute geht es in diesem Podcast um den Arbeitskampf, um die Macht der Arbeitnehmer bei ThyssenKrupp. Die haben nämlich es immer wieder geschafft, die Unternehmensgeschichte ziemlich nachhaltig zu beeinflussen.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 4.
Mein Name ist Oliver Hollenstein. Ich bin Redakteur der WAZ. Bei mir sitzt heute mein Kollege Ulf Meinke. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Vor fast 40 Jahren, also im Jahr 1987, gab es diesen riesigen Arbeitskampf bei damals noch Krupp, also dem Vorgängerunternehmen von ThyssenKrupp. Warum ist das für uns heute noch spannend?
Weil die Ähnlichkeiten natürlich auf der Hand liegen. Auch damals ging es um die Schließung eines großen Stahlwerks, um 1.000 Arbeitsplätze, die bedroht waren. Auch heute haben wir eine ähnliche Situation. Wir haben einen gefährdeten Stahlstandort, nämlich die Hüttenwerke Krupp Mannesmann, kurz HKM. Und dieser Standort liegt ganz in der Nähe von Rheinhausen.
Man kann, glaube ich, vom HKM-Standort, vom Hafen des HKM-Standorts sogar rübergucken auf das ehemalige Werksgelände in Rheinhausen.
Genau, das ist wirklich ganz nah beieinander alles. Und auch die Gedanken, die sich die Menschen heute machen, scheinen sich sehr zu ähneln zu den Gedanken der Menschen zur damaligen Zeit. Viele ältere, aber auch aktive Gewerkschaftsmitglieder erinnern sich heute noch an diese Zeit. Marco Gasse, der Betriebsratsvorsitzende von HKM, der hat ganz früh auch gesagt, wir müssen ein zweites Rheinhausen verhindern.
Ein zweites Rheinhausen verhindern, das heißt also verhindern, dass das Werk schließt, der HKM-Werk, weil das war ja damals trotz aller Prozesse das Ergebnis. Rheinhausen wurde geschlossen oder wie meint er das?
Ja, es ist das Ergebnis, insofern eine Niederlage. Andererseits hat die Gewerkschaft damals bei Rheinhausen auch unter Beweis gestellt, wie kampfstark sie ist, also wie viele Menschen sie auf die Straße bringen kann, sprich wie stark sie mobilisieren kann.
Also kann man, wir müssen ein zweites Rheinhausen verhindern, auch als gewissermaßen Drohung an die ThyssenKrupp-Chefs verstehen.
So verstehe ich das, denn der Widerstand der Arbeitnehmer damals war beeindruckend, um nicht zu sagen legendär. Wir haben eben einen Ausschnitt aus der Rede von Helmut Lagmann gehört, dem damaligen Krupp-Betriebsleiter in Rheinhausen. Der hat sich ja vom Hilfsarbeiter zur Führungskraft hochgearbeitet und dann diese Rede gehalten. Eine Rede, die den Arbeitern absolut aus der Seele gesprochen hat.
Und da habe ich etwas über Krupp gelesen. Da stand drin, wir hätten jahrelang die linke Wange und dann die rechte Wange hingehalten. Doch da habe ich auch noch was gelesen. Und das könnte in Zukunft unsere Parole sein. Jetzt heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn.
Die Wucht dieses Arbeitskampfes damals, das ist eigentlich, glaube ich, nur zu verstehen, wenn man sieht, dass die Stahlarbeiter ja ziemlich stolze Angestellte sind und auch waren. Also gewissermaßen so eine Art Arbeiteradel wie die Bergleute auch, oder?
Ja, bei den Beschäftigten werden auch heute noch Werte hochgehalten, die im Ruhrgebiet ihren Anfang im Bergbau haben. Wenn die Kumpel unter Tage waren, dann mussten sie sich aufeinander verlassen können. Das war echte Solidarität. Das steckt tief in der Ruhrgebiets-DNA. Im Stahlwerk, in der Kuckerei oder am Hochofen ist das ja ähnlich. Die Arbeit ist sehr, sehr fordernd, schmutzig, staubig, teils brüllend heiß und auch gefährlich. Und Solidarität ist da gewissermaßen eine Überlebensstrategie.
Hm. Ja, schon Alfred Krupp wusste, was für einen besonderen Job diese Stahlarbeiter machen. Der war zwar auf der einen Seite extrem streng, der hat Treue und Gehorsam gefordert, aber auf der anderen Seite hat er schon damals im 19. Jahrhundert als eines der ersten Unternehmen umfangreiche Sozialleistungen eingeführt. Es gab damals Krankenversicherung für die Arbeitnehmer, Werkswohnungen, betriebliche Altersvorsorge, alles Sachen, die man damals so noch gar nicht kannte bis dahin.
Ja, und daher ist auch ein großer Stolz entstanden, Kruppianer zu sein, bei Krupp zu arbeiten. Die Arbeiter haben sich ja als Kruppianer bezeichnet. Ich habe das jetzt gerade schon so lapidar einfließen lassen. Auch der Arbeitskampf in den 1980er Jahren, der wurde auch deshalb so groß, weil es den Menschen um die Identität des Ruhrgebiets ging, um viel mehr als nur den Stahl.
Also damals, das hat man oft gelesen, stand eigentlich ganz Duisburg hinter den Stahlwerkern.
So wird's erzählt, der Bäcker, die Architektin, der städtische Angestellte, die Lehrerin, alle haben damals Solidarität gezeigt und mitgefühlt mit den Stahlarbeitern, die um ihre Arbeitsplätze bangen mussten. Sie hatten aber auch gedacht, ohne die Hütte geht hier alles den Bach runter. Also ist auch schon auch auf sich selbst bezogen. Mhm. Und mein Kollege Lutz Heuken, lange Jahre unser Nachrichtenchef und zur damaligen Zeit WAZ-Reporter, der hat im Rückblick auf Rheinhausen geschaut und hat gesagt, selbst die Polizei beteiligte sich damals wie selbstverständlich an den Blockaden. Also kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen. Ich war damals ja noch ein Kind, aber ich habe auch diese Geschichten gehört. Lutz hat sie erzählt und für mich war da auch zu spüren, das war sehr prägend, auch für uns Journalisten.
Ich war damals auch noch ein Kind, aber man kann sich die Bilder wunderbar anschauen. Wir packen hier mal ein paar Links auch in die Shownotes und dann versteht man, warum die Aktionen damals legendär waren und im Prinzip allen im Gedächtnis geblieben sind. Im kollektiven Gedächtnis.
Ja, man hat die Bilder von den Menschenketten vor Augen, wenn man ins Archiv schaut, Februar 1988, zehntausende Menschen bilden im Ruhrgebiet eine Menschenkette vom Krupp Stahlwerk in Rheinhausen bis zum damaligen Konkurrenten Hösch in Dortmund. Tausende haben damals Brücken besetzt und Autobahnen blockiert. Die Arbeiter haben damals auch die Verwaltung von Krupp Stahl in Bochum gestürmt und dann auch die Villa Hügel in Essen.
Ja, über die Villa und die dortige Krupp-Stiftung haben wir ja in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Wer mag, kann das gerne nochmal anhören. Wir versuchen hier zwar immer alles nochmal zu erklären, aber bauen natürlich in gewissermaßen auf vieles auf, was wir schon mal besprochen haben. Vor der Villa Hügel sind jedenfalls kürzlich auch wieder Arbeitnehmervertreter aufmarschiert.
Ja, die Aktion Wir ziehen zum Hügel, das ist tief verankert im Gedächtnis der heutigen ThyssenKrupp-Arbeitnehmervertreter. Das gehört quasi zum Instrumentenkasten des Betriebsrats.
Wir haben bisher ja immer viel über Krupp gesprochen. Da hat der Widerstand große Tradition, aber es gibt halt in ThyssenKrupp auch noch diesen zweiten Teil, das Unternehmen Thyssen. Auch dort gibt es eine große Protestkultur.
Ja, ich habe da sofort die Bilder vor Augen, die auf dem Flur des Betriebsratsgebäudes am Tor 1 in Duisburg hängen. Das Duisburger Werk war ja vor der Fusion das Stammwerk von Thyssen. Und im Flur des Betriebsrats hängen jede Menge Schwarz-Weiß-Fotos von vergangenen Arbeitskämpfen. Ein Bild zeigt die Zentrale der Deutschen Bank und da tragen die Beschäftigten ein Kreuz, auf dem Thyssen Stahl AG steht.
Und wann wurde das aufgenommen?
März 1997, da steht da auch, das war die Schlacht um den Versuch einer feindlichen Übernahme von Thyssen durch Krupp und damals zogen auch 30.000 Mitarbeiter von Thyssen vor die Zentrale der Deutschen Bank. Kurz zuvor war ja durchgesickert, dass der damalige Krupp-Chef Gerhard Kromme Pläne geschmiedet hatte, um den wesentlich größeren Konzern Thyssen mit dem Werk in Duisburg gegen dessen Willen zu schlucken.
Ja, der Protest damals war erfolgreich. Es kam zu dieser feindlichen Übernahme, kam es nicht.
Ja, die Proteste waren tatsächlich insofern dann erfolgreich. Es kam dann abgemildert, weil die Landesregierung intervenierte. Kromme wurde gewissermaßen ein Stück weit gebremst. Es gab Verhandlungen und im März 1999 war es dann eine ja friedliche Fusion mit einem neuen Führungsduo, nämlich Gerhard Kromme von Krupp-Seiten und Eckhard Schulz von Thyssen. Und seither gibt es dann den heutigen ThyssenKrupp-Konzern.
Die Geschichte um die Gründung von ThyssenKrupp zeigt, wie sehr die Gewerkschaften, aber auch die Politik schon immer irgendwie in die Geschicke dieses Konzerns mit reingewirkt haben, oder nicht?
Ja, vieles ist sozusagen im Streit, im Konflikt oder man kann auch sagen im Kampf dann entstanden oder ausgefochten worden. Und da gab es dann immer diese unterschiedlichen Einflusssphären, die unterschiedlichen Interessen, aber es war immer Kampf im Spiel.
Ja, da haben wir auch schon öfters im Podcast drüber gesprochen. Das ist natürlich auch kein Zufall, dass die Arbeiter im Stahl so eine große Macht haben, liegt auch an einem Gesetz. Es gibt seit den 1950er Jahren eine sogenannte Montan-Mitbestimmung, die gilt für den Bergbau und den Stahl. Was bedeutet denn das? Kannst du uns das erklären?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt der Montan-Mitbestimmung, die ja auch in Gesetz gegossen ist, ist, dass die Aufsichtsräte ja paritätisch, nennt sich das formal, also gleichberechtigt besetzt sind. Also beide Bänke sind ja gleich stark erstmal. Die Arbeitnehmer auf der einen Seite, die Arbeitgeber auf der anderen Seite haben jeweils die Hälfte der Stimmen. Und es gibt, und das ist ganz wichtig, nicht dieses Doppelstimmrecht, was es in anderen ja üblichen Konzernen gibt, wo dann der Aufsichtsratsvorsitzende das Zünglein an der Waage spielen kann.
Wir haben es ja schon in den ersten Folgen gehört, wie eben mit diesem Doppelstimmrecht beim Mutterkonzern ThyssenKrupp zuletzt einige Entscheidungen durchgedrückt wurden.
Exakt, und das ist halt im Stahlbereich dann nicht möglich. Das geht hier nicht. Bei ThyssenKrupp Stahl gibt es im Aufsichtsrat eben nicht diesen einen ausschlaggebenden Punkt oder Menschen, sondern da gibt es eine neutrale Person. Also eigentlich heißt es immer der neutrale Mann, weil es eigentlich bislang immer Männer war. Ich kenne noch keine neutrale Frau in dieser Historie, aber wir haben jetzt auch wieder tatsächlich einen neuen Neutralen bekommen. Das ist Frank-Jürgen Weise, der hat einen ehemaligen Staatssekretär aus dem Arbeitsministerium abgelöst, also in dieser Funktion, der war jetzt nicht als Staatssekretär da, aber es zeigt so ein bisschen auch, aus welchem Kosmos die Menschen kommen. Dieser Neutrale ist halt ganz wichtig, der halt nochmal zusätzlich auch zum Aufsichtsratsvorsitzenden dazukommt. Das gibt's halt nur in der Montan-Mitbestimmung.
Wir haben eben schon über die Proteste in der Villa Hügel vor einigen Monaten gesprochen, was ich dabei so interessant finde, wenn man all diese Demos, diese Bilder von den Demos damals anschaut und die vielen Protestaktionen, da gab es ja einige der Arbeitnehmer in den vergangenen Monaten, dann drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, eigentlich hat sich da kaum was verändert, oder?
Den Eindruck habe ich auch. Die Bilder, wenn man sich die auf dem Betriebsratsflur in Duisburg, wenn man da zu Tekin Nazikol beispielsweise, dem Konzernbetriebsratschef, geht, wenn man diese Bilder auf dem Flur da sieht, dann kommt einem da vieles bekannt vor. Die Arbeitnehmer, die reaktivieren da quasi eine Art Symbolik. Auch damals gab es schon Mahnwachen, gibt es heute auch. Damals am Tor 10 der Kokerei von Thyssen, heute ist es Tor 1 von ThyssenKrupp. Und ganz oft wird etwas zu Grabe getragen, es sind Särge zu sehen. Und auf den alten Bildern sind auch Kreuze, wie heute auch. Das ist also eine Bildsprache, ja, die wiederholt sich auch. Da wiederholen sich auch Konflikte.
Die Gewerkschaft versucht erkennbar, den Mythos dieses Arbeitskampfes zu bedienen und ja gewissermaßen auch eine Schlacht zu inszenieren, die Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber. Die Frage ist so ein bisschen für mich, lässt sich die Situation von ThyssenKrupp heute eigentlich mit damals der Situation von Krupp vergleichen?
Ich finde schon. Da ist vieles, was sich ähnelt. Das, was man technisch Überkapazitäten nennt, also die Anlagen sind gemessen an den Bestellungen der Kunden, also hier Autobranche, viel zu groß. Auch hier geht es wieder um Werksschließung und um mögliche Fusionen oder Übernahmen. Also die Muster auch auf dieser Seite sind ähnlich.
Also es gab damals wie heute betriebswirtschaftlichen Druck und die Frage, wie viele Arbeitsplätze jetzt eigentlich wegfallen müssen beziehungsweise erhalten bleiben können.
Genau, dann gibt es oft diesen Begriff, den wir Journalisten ja auch verwenden, die Rettung von Arbeitsplätzen oder von Werken. Also es ist immer diese Geschichte, ein Kampf, um etwas zu retten. Da wird dann natürlich auch ein Konflikt heraufbeschworen, um dann auch als Gewerkschaft zu sagen, wir beschützen euch, wir wehren die schlimmsten Angriffe ab. Arbeitskämpfe sind dann letztlich auch immer Heldengeschichten. Das ist ja auch das Beispiel von Helmut Lagmann, das passt ja ganz gut da rein.
Inhaltlich geht es aber natürlich dieses Mal auch schon um viel.
Es geht inhaltlich um viel, das ist ja nicht nur Inszenierung, wir Journalisten interessieren uns natürlich auch immer für diese Inszenierung, absolut. Ein Knackpunkt inhaltlich ist gerade, geht der Umbau überhaupt, ohne dass es zu betriebsbedingten Kündigungen kommt? Bislang ließen sich diese betriebsbedingten Kündigungen, also ein Arbeitsplatzabbau, ohne dass er irgendwie abgefedert wird, diese ließen sich bislang immer vermeiden im Stall. Also das Schlimmste ist sozusagen auch aus Beschäftigtenperspektive immer verhindert worden, indem man dann Regelungen gefunden hat.
Wie sehen die aus, diese Regelungen?
Man hat Menschen in den Vorruhestand geschickt beispielsweise, man hat ihnen Ersatzarbeitsplätze angeboten. wenn ein Standort geschlossen worden ist, dann sind die Menschen zu einem anderen Arbeitsplatz gefahren. Also innerhalb Duisburgs ließ sich das natürlich ganz gut organisieren. Oder wenn jetzt jemand vielleicht von Bochum nach Duisburg müsste, das ist noch zumutbar. Aber je kleiner die Werke werden, desto schwieriger wird es natürlich auch.
Was sagt der Betriebsrat heute dazu?
Ja, im vergangenen Dezember war ich bei Ali Güzel, das ist der Standort, Betriebsratschef im Duisburger Norden, und der hat mir gesagt, dass er wirklich besorgt ist, was das angeht. Er hat gesagt, ich zitiere ihn mal, bislang waren wir es in Duisburg, die Beschäftigten von anderen Standorten bei Schließungen aufgenommen haben. Etwa aus Rheinhausen, also auch Duisburg, oder aus Hattingen oder Dortmund. Die Menschen haben bei uns in Duisburg dann immer einen sicheren Hafen gefunden. Meine Kolleginnen und Kollegen bei den anderen Standorten haben jetzt die Sorge, ob das noch möglich ist, wenn bei uns in Duisburg die Axt angelegt wird.
Die betriebswirtschaftliche Situation, über die haben wir jetzt gesprochen, die ist sehr ähnlich wie in den 80er Jahren, eher noch zugespitzter, eher noch dramatischer. Aber wir haben eben auch schon gehört, in den 80ern ist dann quasi das halbe Ruhrgebiet mit den Stahlwerkern auf die Straße gegangen. Da drängt sich die Frage aus, Ulf, wie wichtig ist der Stahl heute eigentlich noch für eine Stadt wie Duisburg?
Er hat schon noch eine enorme Bedeutung. Wenn man sich mal die Umgebung da anschaut, dann ist das Stahlwerk oder der Stahlstandort im Duisburger Norden ist so eine Art Stadt in der Stadt. Das sind direkt beschäftigt schon so um die 13.300 Menschen, die da arbeiten. Aber es hängen natürlich noch ganz viele weitere Arbeitsplätze, Existenzen da an diesen Jobs, an diesen direkten Stahljobs. Das sind dann beispielsweise Leute, die im Hafen arbeiten oder bei Logistikbetrieben. Und vielleicht geht es auch einfach nur um den Kantinenbetrieb und die Bäckerei da in der Nähe. Ne?
Am Ende geht es natürlich auch nicht nur um Duisburg, sondern um viel mehr das Ruhrgebiet, und es geht auch nicht nur um ThyssenKrupp.
Ja, es wird immer von einer Wertschöpfungskette gesprochen. Das hört sich erstmal technisch an, aber ich finde es schon auch ganz einleuchtend, diesen Gedanken, weil er sich halt auch nachvollziehen lässt. Also wenn wir jetzt einfach die Zahl der Beschäftigten nehmen an einem Hochofen, sagen wir mal so, sind so rund 1200 Beschäftigte. Und wenn wir in Folge 1 besprochen haben, weniger Hochöfen haben, dann sind diese Beschäftigten natürlich nicht mehr mit dieser Arbeit. Ne? Also die Arbeit ist dann einfach weg, aber ein Hochofen wird beliefert, dafür ist im Moment noch eine Kokerei notwendig. Eine Kokerei braucht man aber nicht mehr, wenn der Stahl ohne Hochöfen produziert wird. Also es sind halt ganz viele Betriebe, die sozusagen verkettet sind miteinander.
In anderen Städten sind dann Unternehmen betroffen oder Unternehmensteile betroffen, die den Stahl aus den Hochöfen oder die Vorprodukte, die aus den Hochöfen kommen, dann quasi weiterverarbeiten.
Exakt, man hat quasi den Ursprung in Duisburg und dann gibt es diese Weiterverarbeitung. Ne? Also dann wird das Material nach Bochum gebracht, nach Gelsenkirchen, nach Dortmund, nach Südwestfalen. Überall da sind tatsächlich ThyssenKrupp-Stil-Standorte und die hängen alle auch von Duisburg ab. Deshalb ist auch dieser Blick nach Duisburg so stark, weil die anderen wissen, was in Duisburg passiert, betrifft uns auch.
Also kann man am Ende sagen, auch heute noch, wenn es ThyssenKrupp schlecht geht, dann geht es eigentlich dem ganzen Ruhrgebiet schlecht.
Ja, ist vielleicht eine sehr große Aussage, aber ich glaube, dass eine Betroffenheit irgendwo überall im Ruhrgebiet ist. Also wir sind natürlich nicht mehr nur eine Industrieregion, aber ich glaube, dieser industrielle Sektor, der hängt schon noch sehr stark vom Stahl ab.
Ja, wir haben schon intensiv darüber gesprochen. Der Plan sieht ja derzeit vor, 11.000 Stellen sollen im Stahl verschwinden, und da hängen ja durchaus auch komplette Werke dran in anderen Städten.
Ja, das betrifft erstmal Duisburg sehr, sehr stark mit den Hochöfen und den Aggregaten rund um diese Hochöfen. Aber es geht nicht nur um Duisburg, auch was die direkten Schließungen angeht, sondern soll auch ein Werk in Südwestfalen in Kreuztal bei Siegen geschlossen werden. Und auch in Bochum soll ein Standort schneller runtergefahren werden als ursprünglich geplant. Also man sieht, diese Einschnitte betreffen die gesamte Stahlsparte von ThyssenKrupp.
Entsprechend groß sind die Hoffnungen von vielen Menschen, dass die Gewerkschaften und der Betriebsrat jetzt für sie kämpfen. Wir haben mehrfach diesen legendären Arbeiterkämpfer Helmut Lagmann gehört. Gibt es denn heute jemanden, der mit Lagmann vergleichbar ist?
Ja, Menschen, die ja ein ähnliches Potenzial haben, sehe ich da durchaus. Vielleicht nennt man zuerst mal den Namen von Tekin Nazikol, der in Duisburg da als erster Arbeitnehmervertreter kämpft für die Arbeitsplätze. Mir fällt aber auch Jürgen Kerner ein, wichtiger IG Metaller, Ali Güzel habe ich eben erwähnt. Die haben allerdings alle so auch unterschiedliche Rollen.
Wer ist denn jetzt der große klassische Arbeiterführer, der mit seinen fulminanten Reden die Belegschaft in Wallung versetzt?
Ja, das ist am ehesten, denke ich mal, der eben erwähnte Tekin Nasikol. Wir haben ihn ja auch schon im O-Ton in Folge 1 gehört. Er ist der Konzernbetriebsratschef. Er wird also von der Belegschaft gewählt auf betrieblicher Ebene. Und ja, wenn er bei den großen Kundgebungen spricht, dann legt er so richtig los. Der Gradmesser ist dann immer, wenn man es ein bisschen salopp sagt, wenn die Stimme danach heiser ist, war es eine gute Rede. Und dann hat er auch immer noch diesen legendären Stahlhammer.
Der Stahlhammer, was hat es damit auf sich?
Der Stahlhammer, ja, das ist so eine Art Arbeiterkampfsymbol, der ist übrigens wirklich so ein großer, fast schon ein bisschen angsteinflößender Hammer, der bei Großkundgebungen dann oft auf dem Tisch liegt, wenn Nasikol redet. Er hat ihn zuletzt auch wieder in die Höhe gerissen, als die Beschäftigten in ihrer Wut auf Konzernchef Lopez vor die Essener Konzernzentrale gezogen sind. Naja, der Hammer, der ist quasi immer griffbereit. Nasikol hat ihn in seinem Büro am Tor 1 und er soll so diese Kampfbereitschaft, die Entschlossenheit der Arbeitnehmervertreter symbolisieren.
Du hast Nasikol schon sehr häufig getroffen. Erzähl mal, was ist das für einer?
Ja, wenn man in seine Biografie schaut, dann sieht man ja, dass er erstmal wirklich so aus der Truppe kommt. Sein Vater war aus der Türkei nach Duisburg gekommen, um bei Thyssen zu arbeiten. Sein Vater war es auch, der Tekin Nasikol im Jahr 1985 empfahl, bei Thyssen eine Ausbildung anzufangen. Berufsziel Schmelzschweißer, so hat es Nasikol mal erzählt. Naja, aber dann hat er sich noch weiterentwickelt natürlich.
Ich finde es spannend, Nasikol ist ja Betriebsratschef im Gesamtkonzern. Eben hast du schon mal Ali Güzel erwähnt, den Chef des Betriebsrats am Stahlstandort im Duisburger Norden. Beide haben jetzt türkische Wurzeln, das fällt sofort auf, oder?
Ja, viele Arbeiter und Angestellte bei ThyssenKrupp Steel haben einen Migrationshintergrund. Der Konzern hat ja über Generationen hinweg vielen Familien Arbeit gegeben und auch Zuwandererfamilien dann in Duisburg. Damit lässt sich auch sicherlich erzählen, also mit diesem familiären Charakter, weshalb diese Emotionen auch entstehen, die um ThyssenKrupp und diese Kämpfe entstehen. Ich erinnere mich noch auch daran, dass Ali Güzel mal erzählt hat, direkt beim ersten Besuch, den ich im Februar 2024 bei ihm hatte, da hat er sofort seinen Vater erwähnt, der auch schon gewerkschaftlich aktiv war. Und Güzel hat damals den Satz gesagt, mein Vater hat mir immer gesagt, die IG Metall ist wie ein Schirm. Wenn es regnet, musst du ihn aufmachen.
Auch in der Familie Nasikol spielt ThyssenKrupp eine große Rolle. Ein Bruder von Tekin Nasikol, Çetin, war bis vor kurzem Topmanager im Konzern. Wir haben darüber intensiv in der ersten Folge auch gesprochen. Wie ging es denn für Tekin Nasikol nach der Ausbildung weiter?
Ja, er ist auf jeden Fall einen anderen Weg dann gegangen als sein Bruder, der ja im Management gelandet ist. Und Tekin hat halt Karriere als Arbeiterkämpfer gemacht. Aber er hat auch angefangen, ich sag mal so salopp, wie es sich gehört bei ThyssenKrupp, als Facharbeiter in der August-Thyssen-Hütte. Und hat aber den Ehrgeiz entwickelt, dann da nebenbei noch mehr zu machen. Also ist Betriebsrat geworden, wurde dann Chef der Jugendvertretung und ist dann sozusagen in der Gewerkschaftshierarchie immer weiter aufgestiegen. 16 Jahre nach seiner Ausbildung hat dann Nasikol, das finde ich auch ganz spannend, nochmal neu angefangen, was anderes zu lernen, hat ein BWL-Studium gemacht, neben dem Beruf nach dem Feierabend. Also da sieht man auch, da ist Ehrgeiz vorhanden, hat also beide Perspektiven sozusagen auch gelernt, also und hat sie im Blick so die Arbeitnehmerperspektive, aber auch die Managerperspektive. Und seit 2016, ist schon eine ganz schöne Zeit, sitzt er, um die Interessen der IG Metall Arbeitnehmer zu vertreten, im Aufsichtsrat vom ThyssenKrupp Gesamtkonzern. Man sieht, das ist schon ein besonderer Typ, rhetorisch sehr begabt und ja, eine Macht im Konzern.
Du hast eben auch mal den Namen Jürgen Kerner erwähnt, der ist bei der ThyssenKrupp AG, also beim Mutterkonzern, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende sogar.
Genau, damit hat er natürlich auch qua Amt schon mal ganz großen Einfluss und auch eine ganz wichtige Position. Also beim Mutterkonzern, das ist ja sozusagen nochmal dann drüber, über der Stahlsparte, aber ganz entscheidendes Gremium auch der Aufsichtsrat und da ist er der stellvertretende Vorsitzende und daran lässt sich ja auch ablesen, dass die IG Metall halt immer mit am Tisch sitzt. Sie ist in den Gremien, sie sieht die Vorlagen, sie ist stark eingebunden und da ist an erster Stelle Jürgen Kerner zu nennen und er ist ja auch der zweite Vorsitzende der IG Metall, die ja insgesamt auch eine riesengroße Organisation in der deutschen Industrie ist.
Und qua Funktionen kennt sich Kerner ziemlich gut aus in der deutschen Industrie. Der ist ja quasi Multi-Aufsichtsrat, der ist nicht nur bei ThyssenKrupp.
Richtig, und das auch tatsächlich dann bei großen Adressen. Und insofern ist Kerner natürlich gut vernetzt, wenn er sieht, was passiert bei Siemens, Siemens Energy, Airbus und MAN, Truck and Bus. Da hat er überall Aufsichtsratsmandate und kann natürlich auch die Situation von ThyssenKrupp dann gut mit anderen Konzernen vergleichen. Und insofern ist er natürlich auch der Stratege im Hintergrund, der gucken muss, wie geht eine Organisation wie die IG Metall mit so einem Konflikt bei ThyssenKrupp um und was heißt das dann auch für die Gewerkschaft auf Bundesebene und was heißt das für ihn persönlich auch für sein Weiterkommen?
Wie meinst du für ihn persönlich?
Ja, er ist ja die Nummer zwei der IG Metall. Mancher traut Kerner auch zu, dass er noch einen weiteren Schritt gehen könnte und vielleicht mal IG Metall Vorsitzender werden könnte. Ist ja jetzt im Moment Christiane Benner. Aber er ist natürlich sehr unter Beobachtung, auch durchaus der Medien. Mhm. Und man fragt sich, wie positioniert sich so ein einflussreicher IG Metaller bei ThyssenKrupp?
Der Ärger, den es jetzt bei ThyssenKrupp gibt, den kann sich dann also für Kerners Karriereaussichten positiv oder negativ auswirken.
Ja, er muss zumindest zeigen, dass er sich durchsetzen kann, dass er da diese Durchsetzungsfähigkeit unter Beweis stellt, also dass er sich da nicht vorführen lässt. Und wenn man sich seine, ja, man darf ja schon sagen, Gegenspieler oder die Menschen, mit denen er sich am Ende auch vielleicht einigen muss, wenn man anschaut, dann ist das ja auch fast schon ein bisschen ähnlich von der anderen Seite betrachtet. Da hatten wir haben es erwähnt in der vergangenen Folge, der langjährige BDI-Chef, also der Cheflobbyist der deutschen Industrie, ist da der Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Russwurm. Und die beiden Männer müssen irgendwie klarkommen, sage ich mal. Die müssen irgendwie auch entweder zusammenkommen oder die Konflikte ausfechten. Und da geht es dann letztlich auch um viel. Und das lässt sich auch sehr aufladen, weil es da um das Gesamtverhältnis auch der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der deutschen Industrie geht, weil wir da diese Topkräfte haben.
Und interessant ist ja, du hast es gesagt, Russwurm, Kerner, aber witzigerweise auch Lopez, die haben eine biografische Gemeinsamkeit, die kommen nämlich alle von Siemens.
Genau, da kommen wir immer wieder irgendwie zu diesem Siemens-Pfad. Auch Kerner ist von Siemens geprägt, hat dort seine Ausbildung zum Informationselektroniker gemacht und ist dann in der IG Metall-Organisation aufgestiegen. Siemens, auch Lopez, Miguel Lopez, der Konzernchef, Vorstandsvorsitzende, ist von Siemens geprägt, genauso wie Siegfried Russwurm. Das haben wir in der vergangenen Folge schon besprochen. Also das ist schon eine sehr auffällige Gemengelage.
Ist das jetzt positiv oder negativ für ThyssenKrupp?
Ja, ob das positiv oder negativ ist, so ganz genau wissen wir es nicht, aber vielleicht zeigt das auch, es geht immer auch um Menschen in der Wirtschaft. Die kennen sich schon länger, die haben eine gemeinsame Geschichte, haben vielleicht schon einige Konflikte miteinander durchfechten müssen, haben sich auch, denke ich mal, immer wieder auch zusammenraufen müssen. Ob sie das diesmal schaffen oder ob da zu viel Eskalationspotenzial ist, das wird sich schon noch herausstellen.
Wenn wir die Arbeitnehmervertreter jetzt vollständig machen wollen, müssen wir natürlich auch noch über HKM sprechen, also das zweite Stahlwerk im Duisburger Süden, an dem ThyssenKrupp 50% der Anteile hält und das auch von der Schließung bedroht ist.
Ja, genau. Wir haben ja vorhin den Namen Marco Gasse schon mal erwähnt. Er ist der starke Arbeitnehmervertreter bei HKM. Ich habe ihn auch besucht, so wie ich das ganz oft mache mit Arbeitnehmervertretern in den Konzernen, bin extra mal hingefahren im Herbst 2023, war da in seinem Büro im Duisburger Süden. Das befindet sich ja mitten auf dem Werksgelände und für mich ist auffällig, wie Marco Gasse so mit den Leuten da vor Ort umgegangen ist und auch mit mir. Es wurde sofort konsequent geduzt und so ein bisschen rumgekumpelt, rumgescherzt. Das ist so alles wie so ein bisschen wie so eine große Familie und alle nennen den Marco dann eben auch einfach den Marco.
Ist er denn auch so ein starker Redner wie Nasikol?
Ah, ist ein ganz anderer Typ als Tekin Nasikol. So ein bisschen nuschelige Art, auf der Bühne zu sprechen. Manchmal, wenn ich mal ein Band mitlaufen lasse, das noch abhöre, da muss ich nochmal ganz genau hinhören bei all den Nebengeräuschen, um dann auch verstehen zu können, was Marco Gasse so sagt. Aber er ist auch gut vernetzt innerhalb der IG Metall und ist auch im Aufsichtsrat des Großaktionärs von HKM Salzgitter, also des zweitgrößten deutschen Stahlkonzerns. Also ich würde mal sagen, er weiß schon, was er tut.
Interessant ist ja, die Interessen von HKM und ThyssenKrupp Stahl sind momentan nicht immer deckungsgleich. Sind denn die Arbeitnehmervertretungen da abgestimmt? Koordinieren die sich oder eher nicht?
Gute Frage. Ich habe den Eindruck, sehr viel ist schon koordiniert. Also bei den Großkundgebungen ist das zu spüren beispielsweise, wenn da jeder seinen Auftritt bekommt, die Busse von den verschiedenen Standorten zu den Kundgebungen gefahren werden. Das muss ja alles organisiert werden. Also da ist Gewerkschaftsarbeit, sehr viel Organisationsarbeit und da stimmt man sich ab. Alle haben ihre Flaggen, alle haben ihre Spruchbänder und so weiter, auch bei Pressemitteilungen und auch bei Flugblättern, Mitarbeiterinfos, die verschickt werden. Da ist ganz, ganz viel abgestimmt und da gibt es dann halt dann auch diese Schnittstellen, Gewerkschaftszentrale in Düsseldorf auf NRW-Ebene, Gewerkschaftszentrale in Frankfurt für den Bund. Also das ist schon sehr stark organisiert.
Die Frage bleibt aber trotzdem, sind die auch noch so weit abgestimmt, wenn es mal härter wird? Also wann sind jemand die eigenen Interessen wichtiger als die des selbst gut befreundeten Nachbarn?
Ja, vordergründig ist ja ein eiserner Gewerkschaftsgrundsatz, wir lassen uns nicht auseinandertreiben oder gegeneinander ausspielen. Stichwort Solidarität, wir haben es gerade auch historisch hergeleitet. Aber heikel wird es natürlich dann immer, wenn es eng wird. Und da ist dann schon auch manchmal zu spüren, dass da jeder natürlich auch erstmal für sein Team auch spielen muss, wenn sich da Fragen stellen, welchen Standort trifft es zuerst oder welchen Standort trifft es am härtesten. Da kämpft wahrscheinlich auch am Ende jeder auch sehr stark für sich und seine eigenen Leute.
Kämpfen ist ja das große Stichwort für die kommenden Monate. Was haben die Gewerkschaften jetzt vor? Also was erwartet uns jetzt eigentlich?
Ja, wir erwarten natürlich erstmal, dass es um den Abbau von Arbeitsplätzen gehen wird und das ist natürlich dann immer eine Kampfansage, so wird es auch bezeichnet von den führenden Arbeitnehmervertretern. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel Mobilisierungskraft ist da, ne? Also ist das noch so wie zu Zeiten von Rheinhausen? Wie stark sind denn die Gewerkschaften eigentlich noch?
Für so ein neues Rheinhausen stand jetzt noch ein bisschen mehr Solidarität.
Ja, den Eindruck kann man schon haben. Also die Kundgebungen sind groß, eindrucksvoll. Da gucken auch dann natürlich alle genau hin, auch die Arbeitgeberseite. Also es gab ja diese Kundgebung auch vor der Konzernzentrale. Und aus der Konzernzentrale konntest du natürlich auf den großen Platz schauen. Und nach dieser Kundgebung gibt es dann natürlich alle, die versuchen, ihre Deutung rüberzubringen. Die Gewerkschaft will natürlich, dass der Eindruck entsteht, dass da ganz viele Leute sind. Auf Fotos, wenn man Ausschnitt sieht, kommt das natürlich auch oft so vor. Aber wenn man von oben aus der Zentrale darauf schaut, dann denkt man, vielleicht ist da doch noch ein bisschen Platz leer auch sozusagen vor der Zentrale. Naja, und die Protestkultur, die hat sich auch ein Stück weit natürlich verändert im Vergleich früher, heute, ne?
Wir müssen noch ein Thema ansprechen, das drängt sich auf. Wir haben in der letzten Folge ja lange darüber gesprochen, wie sehr sich ThyssenKrupp-Stil auch immer wieder selbst blockiert. Die IG Metall ist da auch ein Faktor, denn wir wollen jetzt nicht sagen, also es ist natürlich unbestritten gut, für die Interessen von Arbeitnehmern einzutreten. Aber kann es vielleicht sein, dass die IG Metall in den vergangenen Jahrzehnten auch ein bisschen verhindert hat, dass sich ThyssenKrupp rechtzeitig gut für die Zukunft aufstellt? Oder anders gefragt, ist die Krise im Stahl auch ein bisschen eine Krise von zu viel Mitbestimmung?
Ja, meine Meinung ist erstmal, ein Konzern, gerade auch so ein Konzern wie ThyssenKrupp, der lässt sich nicht gegen die Beschäftigten sanieren und dann auch auf Erfolgskurs bringen. Also gegen die Leute, das geht nicht. Eine spannende Frage aus meiner Sicht ist aber schon auch und auch berechtigt die Frage, welche Rolle denn das Thema Stahl in dem Kontext spielt. Ist auf jeden Fall klar, die Arbeitnehmervertreter von Stihl, die sind schon sehr prägend. Also insofern,
auch im Gesamtkonzern.
Ganz genau. Insofern, es strahlt auch auf den Gesamtkonzern ab und auch im Gesamtkonzern hätten dann die Einzelbereiche natürlich auch ihre Interessen. Aber es ist schon, der Stahlfaktor ist enorm.
Also ist die Frage, hat der Stahl eigentlich zu viel Macht im Konzern?
Die Frage kann man so stellen. Faktisch ist es so, die Stahlsparte hat einen besonders hohen Organisationsgrad. Da ist die IG Metall sehr stark. Wir sind hier am Standort NRW sehr stark. Also man ist sehr nah an der Zentrale. Das strahlt alles schon auf eine Art aus. Also wir haben ja auch schon mal über den Verkauf der Sparte Elevator gesprochen. Das waren 50.000 Beschäftigte von dann damals 150.000. Wir haben jetzt 100.000. Und diese 50.000 sind ohne große Aufregung aus dem Konzern rausgenommen worden, weil diese Arbeitsplätze vor allem auch im Ausland sind. Also Asien, USA, eben viel weniger Nordrhein-Westfalen. Und das ist mit der Stahlsparte ganz anders. Da haben wir diese etwa 27.000 und der Großteil ist direkt vor der eigenen Haustür. direkt mit der IG Metall und das ist einfach ein Faktor.
Aber gleichzeitig sind 27.000 von 100.000 im Gesamtkonzern auch nicht so richtig viel.
Das ist der Punkt und das ist auch ein Punkt, den die Eigentümer machen, die sagen, wir müssen an das Ganze denken, wir können nicht nur an die 27.000 denken, aber die 27.000, die sehen wir besonders. Also ich wollte schon fast sagen, da kennen wir jeden Einzelnen, da kennt man jede Familie und das ist einfach nochmal viel emotionaler.
Was treibt die IG Metall heute um? Die sind natürlich gegen den Abbau von Arbeitsplätzen, aber haben die auch eine Idee, wie sie das Unternehmen retten könnten?
Ja, das ist so eine Frage, wenn man die der IG Metall stellen würde, dann würde ich sagen, ja, das fragt doch mal die Manager, deshalb werden die auch so hoch bezahlt.
Das ja, ist da machen die sich aber auch ein bisschen klein, oder?
Ja, ist vielleicht auch so, dass man sich das dann einfach macht, wenn man das so formuliert. Die haben natürlich schon auch eine Idee und die würden schon, glaube ich, eher ThyssenKrupp auch eher vom Stahl her denken. Und sagen, den Stahl muss man weiterentwickeln. Und ich kann das auch durchaus nachvollziehen, weil es passt ja nicht zusammen zu sagen, der Stahl ist systemrelevant und wir brauchen den Stahl, wir brauchen ihn auch für Deutschlands Zukunft und dann will man den Stahl aus dem Konzern haben. Mhm. Die Frage ist natürlich, lässt sich so ein starker Stahlkonzern in Deutschland formen? Und wie würde dieser starke Stahlkonzern in Deutschland denn aussehen? Macht man das mit dem Investor Kretinsky? Muss der Staat rein? Und welche Rolle spielt der Mutterkonzern ThyssenKrupp mit oder ohne diesen Mutterkonzern? Da sind einfach sehr, sehr viele Fragen offen.
Ja, das klingt ja gut, ein starker Stahlkonzern. Ist das denn realistisch, deiner Meinung nach?
Ja, eigentlich sagen ja sämtliche Akteure, der Stahl wird in Deutschland gebraucht. Auch ThyssenKrupp-Vorstandschef Lopez sagt diesen Satz. Aber alle Akteure oder ganz viele Akteure stellen sich halt unterschiedliche Sachen darunter vor. Und bei Lopez ist halt schon ein ganz wichtiger Punkt, er will den Stahl aus dem Konzern abspalten, ausgliedern und in eine eigenständige Aufstellung bringen.
Ja, starker Stahl, das Argument kommt ja auch häufig aus der Politik. Alle hätten gern deutschen Stahl, am liebsten natürlich in Grün, aber der ist halt im Vergleich zum dreckigen und billigen Stahl aus China noch nicht so konkurrenzfähig und bis das vielleicht mal soweit ist, sind dann doch noch einige Probleme zu lösen, oder?
Ja, einige Probleme zu lösen ist eine leichte Untertreibung tatsächlich. Man merkt ja auch, wie politisch das Unternehmen ThyssenKrupp ist. Wenn man eine Strichliste führen würde, so oft waren Spitzenpolitiker da, dann ist die wirklich sehr lang und auch prominent. Alle signalisieren, wir unterstützen ThyssenKrupp. Die Frage ist natürlich immer, wie? Aber alle sind irgendwie da und alle sind involviert. Olaf Scholz, kurz vor seiner Wahl zum Bundeskanzler im September 21, war da, hat zu den Leuten gesprochen, war bei Tekin Nasikol. Selbst der Bundespräsident Steinmeier hat das Werk bereist, Wirtschaftsminister Habeck, Ministerpräsident Wüst. Also man kann da eine lange Liste machen, alle mischen mit. Und insofern ist der Einfluss der Politik groß. Als ich im Dezember 2024 bei Tekin Nasikol in seinem Betriebsratsbüro war, Tor 1, dieses Büro, da wo da draußen diese Schwarz-Weiß-Bilder hängen, was auch schon ein bisschen runtergekommen ist. Und trotzdem, kurz vorher hat der Kanzler angerufen.
Damit wollen wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen, den guten Verbindungen der Arbeitnehmer zur Politik und der Rolle der Politik bei ThyssenKrupp. Du hast das mal so schön ausgedrückt, Ulf. ThyssenKrupp kann nicht ohne die Politik aber auch nicht ohne ThyssenKrupp. Das fand ich eine schöne Formulierung und darüber wollen wir beim nächsten Mal nochmal intensiver sprechen. Für heute bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns gerne bei Spotify, Amazon Music, Apple oder dort, wo Sie gerne Podcasts hören, dann verpassen Sie keine Folge mehr.
Und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet von meinen Kollegen und mir finden Sie auch auf watz.de/Wirtschaft. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der Watz. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.